Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Heute sprechen wir über ein äußerst wichtiges Thema: den Schutz und die Unterstützung von Frauen und Kindern, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind. Unsere Gäste sind Vertreterinnen der autonomen Frauenhäuser in Köln, die von dem Verein Frauen helfen Frauen getragen werden. Die beiden autonomen Frauenhäuser hier in meiner Heimatstadt bieten nicht nur Schutz und Unterkunft, sondern auch umfassende Unterstützung für Frauen und ihre Kinder, unabhängig von Herkunft, Aufenthaltsstatus oder Religionszugehörigkeit. Aus Sicherheitsgründen bleiben die Adressen der Häuser anonym, um den Schutz der Bewohnerinnen zu gewährleisten. Das erste Frauenhaus in Köln bietet Platz für 16 Frauen und bis zu 18 Kinder, während das zweite Haus 10 Frauen und bis zu 15 Kinder beherbergen kann. Allerdings können Jungen nur bis zu einem Alter von 12 Jahren aufgenommen werden. Was das für die Jungen bedeutet, werden wir gleich noch klären. In diesem Interview werden wir allgemein über die Herausforderungen und Erfolge sprechen und darüber, wie diese Häuser dazu beitragen können, das Leben der Bewohner nachhaltig zu verbessern. Aber zunächst möchte ich mich herzlich bei meinem Werbepartner für diese Podcast-Folge bedanken.
Axo, Ihr Digitalpartner für eine bessere Welt.
Und nun, herzlich willkommen, liebe Leo, liebe Jamila. Schön, dass ihr heute da seid und uns die autonomen Frauenhäuser Köln vorstellen werdet. Ja, vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz zusammenfassen. Wofür ist so ein Frauenhaus eigentlich da?
Frauenhäuser, die sind dafür da, dass Menschen, also Frauen insbesondere, die von Gewalt betroffen sind, Schutz finden können. Also die kommen dann in ein Haus und sind dort erstmal weg von der Gewalt, von dem Gewalttäter, mit ihren Kindern oder auch ohne Kinder. Und denen können wir hier erstmal einen Ort bieten, ein Zimmer, eine Unterkunft, wo sie sein können. Aber es ist eben nicht nur ein Dach, was sie dann über dem Kopf haben, sondern wir bieten auch traumasensible Beratung dann an. Wir begleiten die Frauen zu Ämtern, zu allem, was ansteht, was die Finanzierung von dem Leben dann, also was da braucht, was Aufenthaltstitel, was dort gebraucht wird, was die Kinder brauchen. Also die Kinder begleiten wir ja auch nochmal extra in unserem Kinderhaus quasi, weil die ja auch oft Dinge mitbringen, aus dieser Gewaltsituation herauskommen und irgendwie besondere Unterstützung brauchen. Ja, und wir sind aber nicht nur ein Haus, was den Frauen irgendwie eine Unterkunft gewährt, sondern wir sind auch ein politisches Haus, was dafür kämpft, dass Gewalt in Zukunft in dieser Gesellschaft nicht mehr existiert und patriarchale Gewalt insbesondere abgeschafft wird. Und dafür, ja, stehen wir auch auf der Straße und sind in politischen Kämpfen involviert.
Ja, klasse. Das hatte ich in der Einleitung zum Beispiel gar nicht gesagt. Toll, dass ihr das auch macht. Mich würde ja als allererstes mal interessieren, das ist eine, finde ich, sehr naheliegende Frage: Wie findet euch eine Frau, die Gewalt erlebt und die Schutz sucht? Weil ihr seid ja, was auch vollkommen verständlich ist, sehr anonym unterwegs und die Adressen von euch sind nicht so im Internet zu finden. Aber wie kommen die Frauen zu euch?
Also das passiert meistens übers Telefon erstmal. Also unsere Telefonnummer ist ja öffentlich zu finden. Da rufen dann Frauen uns an, also entweder direkt, weil sie die Telefonnummer im Internet gefunden haben, oder auch über Beratungsstellen, übers Hilfetelefon. Es gibt ja das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, die geben die Nummer dann auch weiter. Genau, ist ganz unterschiedlich, aber sie rufen uns meistens erstmal an und sagen: Hier, ich bin gerade von Gewalt betroffen und ich suche einen Platz in einem Frauenhaus. Meistens ist es so, dass wir dann keinen Platz frei haben, weil Plätze sind sehr begrenzt. Wenn wir einen Platz frei haben, dann sprechen wir erstmal in einem längeren Gespräch mit den Frauen: Wie ist die Situation? Passt das hier für die Frauen, hierher zu kommen zu uns? Ist das ein Ort, der gerade für die Situation sozusagen passt? Wir haben ja hier auch Gemeinschaftsräume. Es ist auch nicht einfach, hier zu wohnen quasi. Genau, und dann nennen wir denen einen Treffpunkt, wo wir uns treffen. Also am Telefon sagen wir denen dann einen Treffpunkt. Der ist entfernt von unserem Haus, also nicht hier direkt um die Ecke, sondern weit genug entfernt, sodass es immer noch sicher ist, sich dort zu treffen, falls die Frau verfolgt wird oder jemand mitbringt oder, keine Ahnung, weiß man ja immer nicht, GPS am Handy noch angeschaltet hat oder sonstige Dinge. Genau, und dort holen wir sie dann ab und gehen dann zusammen hier zu unserem Haus.
Toll. Und die Frauen werden im Endeffekt bei euch aufgenommen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Also im Endeffekt können sie einfach erstmal komplett mittellos zu euch kommen und dort wird ihnen geholfen. Wie ist der weitere Weg? Vielleicht beschreibt ihr das dann mal so ein bisschen. Und wie helft ihr eventuell ja dann aber auch den Frauen wieder aus dem Frauenhaus raus in ein eigenes Leben zu kommen?
Ja, also ganz so einfach ist es nicht mit dem, die Frauen können mittellos zu uns kommen. Das ist zwar in der Praxis so, also bei uns jetzt, ich kann es einmal kurz erklären, also die Frauenhäuser werden über Tagessatz finanziert. Wenn die Frauen Bürgergeld bekommen, dann zahlt das Jobcenter den Frauenhausaufenthalt. Wenn die Frauen allerdings arbeiten oder Studierende sind, RentnerInnen, dann zahlt es nicht das Jobcenter. Und dann haben wir das Problem, dass die Frauen einen Anteil selber übernehmen müssten. Das sind sehr hohe Summen, also gerade kostet hier in Köln ein Platz 80 Euro am Tag. Das muss man sich dann mal ausrechnen, was das pro Monat bedeutet. Das kann sich eigentlich niemand leisten. Genau, deswegen zahlen wir auch das über Spenden. Also wir finanzieren quasi dann das, was die Frauen selber zahlen müssten, über Spenden, weil wir natürlich der Meinung sind, alle haben Recht auf einen Frauenhausplatz und niemand muss dafür Geld bezahlen. Aber aktuell ist es so, dass es die Finanzierung so läuft. Das ist ein Riesenproblem und da fordern wir auch schon lange, dass es eine einheitliche Finanzierung gibt von Frauenhäusern, sodass niemand für den Platz bezahlen muss und es insgesamt ein Recht auf einen Frauenhausplatz gibt. Aber es ist nicht so, dass es so einfach ist, dass alle Frauen ohne Geld einfach hierher kommen können. Also bei uns ist das so, aber so wie es gerade ausgestaltet ist, ist es ein Riesenproblem, ja.
Ja, also da müsste eigentlich auch politisch was passieren.
Ja. Da müsste politisch viel passieren, ja. Es müsste ein Recht auf einen Frauenhausplatz geben und dann eine einheitlich bundesweite sichere Finanzierung, die auch langfristig ist und die nicht immer wieder neu ausgehandelt werden muss.
Nun hast du das schon angesprochen. Es ging gerade um die bundesweite Finanzierung. Es gibt Frauenhäuser natürlich nicht nur hier im wunderschönen Köln, sondern in den meisten größeren Städten, oder?
Ja, genau. Es gibt in allen großen Städten Frauenhäuser. Es gibt auch in kleinen Städten Frauenhäuser. Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man jetzt mal Köln mit Hamburg vergleicht, da in Hamburg gibt es tatsächlich 6 Frauenhäuser, in Köln gibt es ja nur 2. Wir sind gerade nach langem Kampf jetzt dabei, das dritte zu realisieren. Das wird jetzt gerade ein bisschen konkreter, aber es hat auch sehr lange gedauert, bis das die Pötte gekommen ist. Aber genau, in allen großen Städten gibt es Frauenhäuser, ja.
Nun hast du aber auch gesagt, dass es auch sein kann oder ziemlich häufig leider der Fall ist und deswegen denke ich mal, habt ihr jetzt auch das dritte Frauenhaus ins Leben gerufen oder ruft es gerade ins Leben, dass die Frau keinen Platz findet bei euch. Was dann?
Also es gibt eine Seite für NRW auf jeden Fall, frauen-info-netz.de. Da werden immer die freien Plätze angezeigt für die Häuser, also die gerade frei sind in den jeweiligen Häusern mit einer Telefonnummer. Das geben wir weiter als erste Möglichkeit, irgendwie selber noch einen Platz zu suchen. Was dann ist eine gute Frage. Wir müssen tatsächlich, das sind vielleicht auch die schlimmeren Momente dieser Arbeit, wenn wir einfach am Telefon diese Info weitergeben und dann aber auch auflegen und ablehnen müssen, weil wir das nicht leisten können. Ne? Und es gibt das Hilfetelefon, das unterstützt bei der Suche. Aber wir haben 2022 über 600 Ablehnungen gehabt im Jahr. Und uns rufen eigentlich auch täglich Frauen an, die wir ablehnen müssen.
Boah, schlimm. Ja. Okay, dann haben wir jetzt den Notstand schon mal aufgeklärt oder offengelegt. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, es ruft eine Frau bei euch an, die Gewalt erfahren hat und einen Platz bei euch bekommen kann, weil sie das große Glück hat, dass was frei ist. Wie geht es dann weiter? Lasst ihr die Frau einfach erstmal ankommen? Redet ihr direkt über das, was passiert ist? Kann man da überhaupt sofort drüber reden? Habt ihr da psychologische Unterstützung? Wie geht das dann weiter für die Frauen, die bei euch einen Platz finden?
Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Es kommen Frauen, die haben direkt Redebedarf und möchten erzählen, was sie erlebt haben. Es gibt andere Frauen, die brauchen Zeit, um anzukommen, möchten erstmal irgendwie einfach in Ruhe gelassen werden, auf ihr Zimmer gehen und auch das Verarbeiten, dass sie gerade ihr ganzes Leben hinter sich gelassen haben. Also das muss man sich auch vorstellen. Die lassen einfach manchmal die Arbeit, die Kinder lassen die Schulplätze zurück, die Freundinnenkreise. Ja, so ein ganzes Leben und kommen hier an und mit einem Koffer und haben nichts und fangen irgendwie auch von vorne wieder an. Wir haben im Haus keine Psychologe. Wir holen uns bei Bedarf von außen Unterstützung. Wenn wir das Gefühl haben, das können wir hier mit dem, was wir mit der traumasensiblen Beratung anbieten können, nicht mehr leisten, sondern da braucht es irgendwie darüber hinaus noch Unterstützung, dann geben wir in Kontakt mit PsychotherapeutInnen, Traumaambulanzen und so, genau. Aber wir beraten die, also wenn sie möchten, das ist auch auf freiwilliger Basis, beraten wir die Frauen in einem regelmäßigen Setting und schauen dann, was die brauchen. Und ja, in so einem Prozess entwickelt sich dann ganz oft natürlich auch so eine Stabilität und eine Sicherheit, die langsam wiedergewonnen wird. Die fangen an, selbstbestimmt ihr Leben in die Hand zu nehmen und alles so drumherum langsam wieder aufzubauen, was vielleicht davor weggebrochen ist oder was auch gefehlt hat.
Kannst du oder könnt ihr sagen, wie lange es im Schnitt dauert, bis eine Frau, die zu euch gekommen ist, um Hilfe zu suchen, wieder auf eigenen Füßen stehen kann?
Also ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich und es gibt Frauen, die das sehr schnell wieder können und aber auch Frauen, die das länger als ein Jahr für brauchen, um auch irgendwie wieder bereit zu sein, sich so sicher zu fühlen, um eine eigene Wohnung zu ziehen und das Leben wieder neu anzufangen. Und es hängt auch nicht nur von der Frau ab, sondern es hängt auch von anderen Institutionen und Ämtern ab, wie schnell es geht, wenn es um Aufenthaltsbescheinigungen geht oder um Gelder oder Schulplätze oder Kindergartenplätze. Das sind alles Sachen, die oft sehr, sehr lange dauern und die den Prozess auch einfach verlangsamen, dass die Frau wieder auf eigenen Beinen steht und dass das gar nicht immer genau nur auf ihr verschulden ist, sondern auch sehr viele Sachen auch von außen darauf einwirken.
Ja, das glaube ich.
Und darf ich noch anschließen, das große Thema der Wohnungssuche, das wir ja alle kennen, gerade in Köln. Damit haben wir natürlich ganz besonders auch zu tun, dass es der Punkt erreicht und wir merken, die Frauen sind bereit, in ihre eigene Wohnung zu ziehen, aber wir finden einfach keine Wohnung für eine Frau mit zum Beispiel 3 Kindern. Und die Schulplätze wollen natürlich erhalten werden, die wollen auch nicht wieder in eine andere Stadt ziehen oder an den Stadtrand. Also das ist ein Riesenproblem und dadurch verzögert sich das auch oft. Mhm.
Da schließe ich direkt mal meine andere Frage an, die mir noch beim Schreiben der Einleitung in den Sinn gekommen ist. Ihr sagt, dass Jungs, wenn sie 12 sind, nicht mehr im Frauenhaus wohnen können. Es leuchtet mir ein, dass das vielleicht auch schwierig wird dann, wenn die Kinder in die Pubertät kommen und ihre eigene Sexualität entwickeln, dass das dann im Frauenhaus vielleicht nicht so angebracht ist. Aber was macht ihr dann mit den armen Jungs, die 12 werden?
Ja, genau. Also ich glaube, ich kann einmal dazu antworten, das ist in beiden Frauenhäusern unterschiedlich. Genau, das erste Frauenhaus hatte das Glück, dass das neu gebaut wurde und die haben inzwischen die Möglichkeit, auch Jungs über 12 Jahren aufzunehmen, weil die inzwischen die eigene Wohnungen haben und eigene Sanitäträume und Küchen und so und da nicht mehr das Problem besteht, dass sich alles geteilt wird. Wir im zweiten Haus kämpfen auch noch gerade für den Umbau. Aber der ist noch nicht umgesetzt worden und dadurch ist es hier sehr, sehr beengt. Und da wir natürlich auch Kinder haben oder junge Mädchen haben, die zum Beispiel auch Gewalt erfahren haben, können wir da einfach den Schutz nicht sicherstellen. Darauf weisen wir immer hin. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Frau anruft, die jetzt schon einen 11-jährigen Jungen hat und der dann erstmal hier einzieht mit 11 Jahren, dann kann man sich das angucken und dann aber zu einer Lösung kommen, wenn es dann soweit ist, dass der 12 Jahre alt wird. Oder wir versuchen direkt in einem Frauenhaus Platz zu finden, wo es einfach mehr getrennte Lebensräume gibt.
Mhm.
Genau.
Ja, super.
Also,
gut, da gibt es also.
Ja, es ist aber nicht so, dass sie jetzt pauschal abgewiesen werden oder genau, es wird dann weiter die Hilfe gestellt oder geguckt, ob es einfach bessere Möglichkeiten gibt für diese Familie.
Ja, ja. Könnt ihr zwei mir eigentlich auch was sagen über die Geschichte der Frauenhäuser an sich? Also, ich weiß jetzt nicht, ob Köln wird vielleicht nicht das erste Frauenhaus in Deutschland gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, vielleicht könnt ihr mir da auch ein bisschen was zu sagen. Wie ist das eigentlich entstanden mit den Frauenhäusern? Wie lange gibt es die schon?
Ja, da können wir dir so ein bisschen was zu sagen. Wir haben hier auch Kolleginnen bei uns im Haus, die könnten da mehr zu sagen, weil die auch zu einer älteren Generation gehören, die das schon, glaube ich, auch näher miterlebt haben. Also tatsächlich gehört das Kölner Frauenhaus zu den ersten. Also in Berlin wurde das erste gegründet und dann direkt danach eigentlich auch direkt schon hier in Köln. Im Zusammenhang mit der Professorin Maria Mies, die ist leider letztes Jahr verstorben, war aber eine sehr wichtige Person für die feministische Bewegung oder die Frauenbewegung. Und die hat damals im Zuge, glaube ich, von Seminar irgendwie so Aktionen mit Studierenden organisiert und dann kam diese Notwendigkeit auf, wir müssen ein Frauenhaus gründen und dann wurde das hier in Köln gegründet, das erste. Und das ist aber zusammen mit Berlin sind es die beiden ersten Häuser gewesen, ja.
Toll. Mensch.
Also die hat mit den Studentinnen in der Innenstadt Unterschriften gesammelt, wie viele Frauen tatsächlich wirklich betroffen sind. Und dann haben sie so viele Unterschriften gesammelt, dass daraufhin dann der Beschluss getroffen wurde, dass es ein Frauenhaus realisiert wird. Und am Anfang war es tatsächlich auch noch so, dass die gewaltbetroffenen Frauen selber die Frauenhäuser geleitet haben. Also es war nicht wie jetzt, dass da Sozialarbeiterinnen, Pädagogen und andere Fachkräfte sitzen, sondern dass am Anfang die gewaltbetroffenen Frauen die Häuser geleitet haben, sich gegenseitig aufgenommen haben und ja auch in anderen Städten zum Beispiel auch Häuser besetzt wurden und genau.
Mhm. Klasse. da kann ich ja dann direkt eigentlich die Frage anschließen, was ist eigentlich eure persönliche Motivation, in einem Frauenhaus zu arbeiten? Ich finde, man kommt normalerweise, wenn man zum Glück vielleicht keine Gewalt als Frau erlebt, gar nicht unbedingt so in Kontakt mit Frauenhäusern. Habt ihr da irgendwie auch irgendwelche Bezugspunkte in der Familie oder im Bekanntenkreis? Oder wie seid ihr dazu gekommen, euch für die Frauenhäuser zu engagieren? Möchtet ihr das erzählen oder könnt ihr das erzählen?
Ich glaube, es ist einerseits auch eine politische und feministische Überzeugung, die damit reinspielt und natürlich auch unsere Berufswahl auch, die damit reinspielt. Genau. Und ich glaube, für mich persönlich auch in einem autonomen Kontext zu arbeiten, in der basisdemokratischen Arbeit, hierarchiefrei zu arbeiten, ist für mich, glaube ich, auch eine große Überzeugung und einfach die Überzeugung, dass, ja, das Patriarchat halt auch gelöst werden muss und dass keine Frau und kein Kind das erleben sollte. Ja, ich glaube, das ist für mich so persönlich das Wichtigste.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Leo, magst du auch was sagen?
Ja, ich glaube, bei mir ist ähnlich. Es ist auch irgendwie eine politische Haltung, die dahinter steckt, eine feministische, dass ich mir für alle Menschen Leben ohne Gewalt wünsche und aber auch ein selbstbestimmtes Leben, also dass alle ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen und können. Und da trägt natürlich ein Frauenhaus maßgeblich dazu bei, dass das ermöglicht wird und das ist auch ein, sage ich mal, ein sehr schönes Arbeitsfeld, weil wir immer wieder sehen, wie Frauen hier ausziehen und ein neues Leben ziehen. Und das gibt's in der sozialen Arbeit auch nicht so oft. Das sind ja manchmal auch so Mühlen, die sich weiter drehen. Und hier haben wir so diesen positiven Ausgang. Und deswegen arbeite ich auch total gerne einfach in einem Frauenhaus. Aber auch, weil es nicht nur auf einer individuellen Ebene wir Frauen unterstützen, sondern eben auch auf einer politischen Ebene für bessere Bedingungen kämpfen und für gesellschaftliche Veränderung und das liegt mir sehr am Herzen und deswegen arbeite ich sehr gerne hier. Ja.
Schön. Ach, hört sich an, als ob ihr da eine Aufgabe für euch gefunden habt, die euch auf jeden Fall sehr glücklich macht. Das ist sehr gut. Ja. Ich bin häufig sehr beeindruckt von so Statistiken und Zahlen, die man nennen kann. Ich weiß nicht, inwiefern ihr mich da aufklären könnt mit Zahlen oder ja, anderen Fakten, die ihr so nennen könnt. Wie viele Frauen sind denn eigentlich in Deutschland so von Gewalt betroffen?
Also wir kennen uns nicht so gut aus mit Zahlen, aber das Hilfetelefon hat jetzt auch neue Zahlen veröffentlicht und die sagen, dass jede vierte Frau schon mal von Gewalt betroffen war, also von häuslicher Gewalt. Und da muss man aber auch immer wieder dazu sagen, also bei so den Fragen nach Frauenhäusern, nach Frauen, die Gewalt erlebt haben, geht es ganz oft darum, dass man davon ausgeht oder erstmal so ein Bild im Kopf hat, die Frau wurde geschlagen oder so. Da geht es aber um ganz viele verschiedene Formen von Gewalt. Also wir haben hier jetzt nicht nur mit einer physischen Gewalt zu tun, sondern auch einer psychischen, einer ökonomischen Gewalt. Soziale Isolation ist auch eine Form von Gewalt. Also genau, das ist einfach sehr viele verschiedene Formen umfasst.
Klar, die Zahl ist auf jeden Fall krass erschreckend, finde ich. Genau deswegen ist es vielleicht auch umso wichtiger. Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen sich nicht trauen, rauszugehen und es öffentlich zu machen, dass sie Gewalt erleben, in welcher Form auch immer, die du gerade eben genannt hast. Aber wenn man das jetzt vielleicht erlebt oder mitbekommt als Nachbar oder ja, als Bekannte oder so, was kann man denn dann eigentlich tun? Also wahrscheinlich der Frau als erstes mal diese Nummer am besten irgendwie unterjubeln, unter der sie sich melden kann, diese Telefonnummer von euch oder an einem anderen Hilfetelefon in einer anderen Stadt. Aber ja, gibt es sonst noch Möglichkeiten, wie man Frauen unterstützen kann, aus diesen Situationen herauszukommen?
Ja, also es ist natürlich immer schwierig, ne? Ich würde sagen, was man sich vornehmen sollte, ist nicht wegzuschauen, nicht das zu ignorieren, nicht zu denken, ah ja, okay, da wird sich schon jemand anderes drum kümmern. Ich glaube, es macht natürlich immer Sinn, zu versuchen, die Frau anzusprechen, zu fragen, wie geht's dir? Ich habe da was mitbekommen, was ist da los? Genau, diese Nummer, Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen, vielleicht ihr geben, als Möglichkeit da anzurufen, vielleicht auch selber dort anrufen, die zu fragen, hier, ich habe es mitbekommen, was kann ich tun? Also das ist ja auch vielleicht eine Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall das ernst nehmen und da nicht wegzuschauen, ist, glaube ich, wichtig.
Ja. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn man das in der Nachbarschaft hört oder genau das Gefühl hat, da schreitet sich gerade jemand, es wird laut, das hört sich auch, also häusliche Gewalt, vor allem wenn die körperlich ist, hört sich oft an, als würde da jemand einfach Möbel verrücken und da einfach immer natürlich die Polizei rufen, weil die Polizei einfach auch die Möglichkeit hat, eine Wegweisung quasi zu erlassen und eine Person quasi aus dem Haushalt quasi wegzuschicken und auch den Schlüssel abzunehmen. Und das gibt auch nochmal Zeit, quasi über die Situation nachzudenken und ins Handeln zu kommen.
Okay, wir haben jetzt also gelernt, wir sollten definitiv nicht wegschauen und die Augen verschließen oder denken so, ach, das ist vielleicht nur ein ganz normaler Ehestreit, sondern wir sollten schon aufmerksam hinhören und aufpassen, was um uns herum so geschieht und den Leuten die Hand reichen, wenn es denn irgendwie möglich ist. Aber wie kann man euch denn helfen? Wie kann man eurem Verein helfen? Was können wir tun, um euch zu unterstützen, dass die Frauenhäuser weiterhin gut laufen und vielleicht noch mehr gebaut werden, neben dem dritten in Köln, was jetzt hoffentlich bald installiert wird?
Ja, also natürlich sind wir immer auf Spenden angewiesen, also auch Sachspenden, aber wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, um unsere Stellen aus Eigenmitteln, die wir auch aus Eigenmitteln finanzieren, weiterhin zu finanzieren. Wir brauchen Geld, um die Frauen zu finanzieren. Wir brauchen Geld, um Frauen zu finanzieren, die vielleicht arbeiten und Eigenanteil zahlen müssten. Also das hilft uns sehr, Spenden immer wieder. Wir freuen uns auch, wenn Menschen sich an politischen Aktionen beteiligen zum Thema Gewaltschutz und Gewalt gegen Frauen, mit uns auf die Straße gehen. Kann man sich auch so beteiligen. Wenn Menschen darauf aufmerksam machen, bei Parteien irgendwie organisiert sind oder weiß ich nicht, dass es in Köln mehr Frauenhäuser braucht oder bundesweit mehr Frauenhäuser braucht.
Dazu kann man auch nochmal sagen, dass 13.000 Plätze in Deutschland fehlen an Frauenhäusern. Also genau das. Also dass es politisch einfach eine einheitliche Finanzierung gibt und einfach mehr Frauenhäuser gibt. Ich glaube, das ist so das große Ziel von allen Frauenhäusern. Und wir sind untereinander einfach auch mit den anderen Frauenhäusern sehr gut vernetzt oder mit den autonomen Frauenhäusern vor allen Dingen sehr gut vernetzt in Deutschland und arbeiten da auch auf Öffentlichkeitsebene sehr gut zusammen. Genau. Oder versuchen, viele gleiche Forderungen zu stellen. Genau, weil es bis jetzt sehr, sehr unterschiedlich ist, wie die Frauenhäuser in den Städten unterstützt werden.
Ja, das glaube ich. Kommen wir doch mal auf das Autonom in eurem Namen.
Ja.
Ich denke, das spricht dafür, dass ihr jetzt nicht in der kirchlichen Gesellschaft, Vereinigung untersteht oder durch die halt finanzielle Mittel bekommt, sondern halt selbstständig seid, richtig?
Ja, wir sind autonom, das heißt, wir haben keine Leitung, wir haben keine Chefin.
Ah, okay.
Wir organisieren uns basisdemokratisch, wir entscheiden gemeinsam als Teams, also sowohl in den einzelnen Häuserteams als auch in unserem gemeinsamen Verein, Frauen helfen Frauen Köln e.V., wo ja auch das zweite Haus und bald dann auch das dritte Haus mit drunter ist. Wir haben regelmäßige Treffen, wo wir viel diskutieren und viele Entscheidungen gemeinsam treffen müssen. Und das ist dann die gelebte Basisdemokratie bei uns.
Das kann hart sein, finde ich aber grundsätzlich eine tolle Sache, dass ihr das so macht.
Das kann hart sein und es kann natürlich auch Ressourcen fressen, sage ich mal. Wir sind aber immer wieder dabei, auch in einem gemeinsamen Prozess. Wir machen so einen Organisationsentwicklungsprozess, wo wir immer wieder unsere Strukturen auch reflektieren und schauen, wie können wir auch, sage ich mal, effizienter oder professioneller arbeiten, so dass genau diese Basisdemokratie nicht all unsere Ressourcen frisst. Aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin, da das Gleichgewicht zu halten.
Schön.
Uns immer wieder neue Strukturen zu überlegen.
Cool. Braucht ihr denn da mit Sicherheit auch Vereinsmitglieder, oder? Ich meine, die zahlen ja auch Vereinsmitgliederbeiträge.
Ja, wir haben einen Förderverein quasi, wo man quasi Mitglied sein kann. Das geht, aber wir haben uns so organisiert im Verein selber, dass wir quasi, also alle MitarbeiterInnen sind auch gleichzeitig der Vorstand. Wir haben keine externen Vorstände. Also wir haben auf jeden Fall sehr viele Menschen, die immer wieder mit uns zusammenarbeiten. Das sind auch die gleichen seit Jahren, um uns zu unterstützen und genau mit uns auf die Straße gehen oder finanziell mitfinanzieren. Aber sonst haben wir keine Mitglieder.
Ist vielleicht auch wegen der Anonymität angebracht, ne? Kann ich mir vorstellen. Was ist denn so das Feedback, was ihr so von außen bekommt? Ja, stößt eure Idee auf offene Ohren so allgemein? Kennen überhaupt alle Kölner die Frauenhäuser?
Also ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren auch nochmal stark verändert, dass einfach das Thema Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Diskurs präsenter wurde und damit auch Menschen eher wussten, was ein Frauenhaus ist und dafür auch ein Verständnis zeigen, dass das braucht und notwendig ist, um Menschen in so einer Situation, die Gewalt erleben, zu schützen.
Ja, und ich glaube auch nochmal vor allen Dingen, auch während Corona ist ja die häusliche Gewalt auch nochmal so sehr publik geworden und vor allen Dingen auch die häusliche Gewalt auch gegen Kinder. Also es ist Familien, die hier sind, da sind alle betroffen und nicht nur die Frauen. Da ist es auf jeden Fall auch nochmal sehr groß aufgekommen, würde ich sagen.
Ich glaube, wir machen schon meistens die Erfahrung, dass Menschen viel Verständnis zeigen, es auf offene Ohren stößt und Frauenhäuser bekannt sind und auch gerne unterstützt werden. Also genau. Es ist ja so, dass wir einfach gerade gesellschaftlich, die AfD wird mit viel Prozent gewählt. Es gibt auf Instagram irgendwelche komischen Dinge, dass Frauen plötzlich zurück zu traditionellen Geschlechterrollen wollen. Also es gibt so ein, wie nennt man es denn, Backlash irgendwie in feministischer Bewegung. Und das spüren wir jetzt nicht so direkt, aber das ist eine gesellschaftliche Auswirkung. Und ich glaube, die ist insgesamt zu spüren, dass es feministische Ideen auch wieder mehr kritisiert werden in unserer Gesellschaft. Und ja.
So ein Quatsch.
Ja.
Aber natürlich, das ist meine persönliche Meinung. Ja, das ist traurig, muss man eigentlich sagen. Ja. Wo man eigentlich doch jetzt gerade so weit gekommen ist mit der feministischen Bewegung und immer noch nicht weit genug.
Ja.
Ja, es ist ja auch so, dass in vielen anderen Ländern ja zum Beispiel auch irgendwelche Gesetze, die lange erkämpft wurden, einfach wieder abgeschafft wurden, die ja auch zum Schutz der Frauen oder Interpersonen sind, die jetzt einfach wieder rückgängig gemacht werden. Also das ist ja auch was, was man mitbekommt.
Ja, das hat dann vielleicht auch Auswirkungen insgesamt, ne?
Ja, und da ist natürlich auch immer wieder die Sorge, was heißt das für unsere Arbeit? Was heißt das für Frauenhäuser, für ein weiteres Erkämpfen von mehr Frauenhausplätzen, wenn jetzt hier eine Regierung zustande kommt, die eigentlich gegen den Gewaltschutz ist und dagegen, dass Frauen vor Gewalt geschützt werden oder das nicht fördert zumindest. Aber gerade ist es so, dass wir schon auf offene Ohren stoßen und dass Menschen uns unterstützen und die Idee von Gewaltschutz für alle unterstützen und
schön.
Ja, das unterhalten.
Das ist gut. Soll so bleiben, bitte. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung? Wie würdet ihr das benennen? Hat das damit zu tun?
Beste Herausforderung. Also ich glaube, wir sind, das haben wir ja auch schon irgendwie vielleicht so ein bisschen jetzt zwischen den Zeilen oder immer wieder bei Fragen auch gesagt, wir haben immer sehr viel zu tun. Wir sind, unser Schreibtisch ist voll bis oben hin und wir müssen zu der Arbeit im Haus gleichzeitig noch die Realisierung des dritten Hauses unterbringen. Wir müssen unterbringen, dass wir weiterhin dafür kämpfen, dass unser zweites Haus oben gebaut wird, dass es eben auch Zugang für Menschen mit Rollstuhl ermöglicht, dass es den Zugang für Jungs über 12 ermöglicht und so weiter. Also das ist immer eine Herausforderung, dass wir dadurch, dass es kein Recht auf ein Frauenhaus gibt, keine einheitliche Finanzierung, wir damit zu tun haben, mehr Frauenhausplätze zu schaffen und das aber auf unserem Schreibtisch quasi landet und wir das unterbringen müssen in unsere alltägliche Arbeit. Und das ist eine Belastung und das ist eine riesige Herausforderung, manchmal diese verschiedenen Baustellen zu jonglieren.
Das glaube ich gerne. Habt ihr eine Vision, auf die ihr so hinarbeitet?
Ja, die haben wir. Unsere Vision ist eine Welt ohne Gewalt oder eine Gesellschaft ohne Gewalt, in der alle Menschen selbstbestimmt leben können, ohne dass sie Angst haben müssen, ihr Zuhause plötzlich verlassen zu müssen, weil sie Gewalt erleben. Und wir haben auch die Vision, dass irgendwann das Patriarchat nicht mehr existiert und abgeschafft wurde. Genau, und Menschen gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei hier leben können. Das ist unsere Vision, die uns trägt und die unsere Arbeit trägt.
Ja, eine sehr schöne Vision, die ich gerne unterstützen möchte. Ich frage meine Interviewgäste immer nach schönen Erinnerungen, die sie mit ihrer Tätigkeit verbinden, die besonders herzerwärmend waren oder besonders schön in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht habt ihr auch Geschichten, die ihr mit uns teilen könnt und wollt, ja, die vielleicht euch auch motivieren, da bei der Stange zu bleiben und weiterhin für die Frauenhäuser zu arbeiten.
Ja, ich glaube, also die Geschichte wiederholt sich hier auch immer wieder, aber eine Frau, die hier reingekommen ist und wir sehen das immer, wir sagen das immer so, man sieht das immer so im Gesicht, weil das so ganz zu ist, also die kommen hierher und das Gesicht ist wie so verschlossen und dann nach ein paar Monaten oder einem halben Jahr sitzen die bei uns in der Hausversammlung, wir machen so eine regelmäßige Hausversammlung und streiten sich zum ersten Mal und das ist für uns immer so ein Moment, wir denken, ja, sie haben sich gestritten, sie sind eingestanden für ihre Bedürfnisse, das ist für uns irgendwie ein wichtiger Moment, sie haben verstanden, dass Streit vielleicht nicht nur Gewalt bedeutet, sondern es auch einen produktiven Streit geben kann und auch diese Entwicklung, dass sich das Gesicht so öffnen, wir merken, da kommt wieder so ein Leben und so eine Farbe ins Gesicht rein. Das sind immer total schöne Momente, wenn ich dann merke oder die Frau auch von sich selber das sagt, ich bin jetzt stark, ich habe hier ganz viel geschafft und gehe jetzt meinen Weg weiter. Ja, aber ich glaube, das ist immer für mich wirklich so ein Bild, wenn ich sehe, das Gesicht hat Farbe bekommen und es hat sich verändert und ist offen geworden. Ja.
Schön.
Für mich ist das vor allem, also wir sind aufgeteilt ja in den Kinderbereich und den Frauenbereich und dadurch, dass ich im Kinderbereich arbeite, sehe ich natürlich auch sehr viel die Entwicklung der Kinder. Genau, und ich glaube, für mich ist es auch, dass wir einfach viele Kinder haben, die mit Verhaltensauffälligkeiten hier hinkommen und irgendwie andere Bindungsmuster leben und auch ein sehr ambivalentes Verhalten in Beziehungen zeigen. Und wenn man einfach merkt, dass sie sich irgendwann sicher fühlen und sich frei bewegen können und irgendwie auch diese Auffälligkeiten vielleicht wieder nachlassen, weil sich einfach viel normalisiert und genau, einfach wenn die wieder glücklicher sein können und irgendwie auch die Bindung zu der Mutter auch einfach wieder gestärkt wird. Ich glaube, das ist für mich immer so einfach ein schöner Moment zu sehen, wie die aufwachsen. Und natürlich auch, manche Frauen wohnen so lange hier und dann die Kinder lernen ja in so einer Zeit sehr, sehr viel. Und das ist auch immer schön zu beobachten.
Toll. Also es sind eher so die alltäglichen, was heißt alltäglich, aber diese Situationen, die öfters vorkommen, die euch auch bestärken.
Ja.
Das ist ja toll. Nun hat mich das sehr neugierig gemacht, wie schafft ihr das überhaupt, Frauen, die so unterdrückt wurden ja im Endeffekt oder ja so klein gehalten wurden, vielleicht auch durch Gewalt, wieder zu stärken? Wie schafft ihr das, die wieder aufzubauen, dass sie wieder diese Farbe ins Gesicht kriegen und wieder stark werden? Was macht ihr da? Was gibt es also für Maßnahmen? Was kann man da machen?
Also ich glaube, zuerst würde ich einmal sagen, die Frauen machen das selber.
Ja, okay. Aber ihr helft.
Wir sind dabei, irgendwie so eine Begleitung, aber eigentlich bauen die sich selber wieder auf, also einfach dadurch, dass sie erstmal auch hier eine Umgebung haben, die Sicherheit bietet und wo sie in Ruhe gelassen werden, ja auch auf eine Art, und schauen können, was wollen die eigentlich im Leben, was brauchen die im Leben, bauen die sich meistens von selbst wieder auf. Genau, und das versuchen wir hier auch ganz stark zu fördern, dieses Empowerment, sie selbst sind verantwortlich für ihr Leben und sie können selber sich auch die Kraft geben und das Selbstvertrauen, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und da sind einfach Gespräche, ne, das irgendwie mit denen zu besprechen, die sprechen zu lassen und da auch das reinzugeben, dass sie das können und dass wir ihnen das zutrauen, irgendwie auch das Leben in die Hand zu nehmen.
Ja. Ja, und ich glaube, was bei uns auch immer nochmal ganz wichtig ist, dass wir immer sagen, die Frau ist ihr eigener Experte über ihr Leben und nicht wir. Und wir haben diese beratende Funktion, aber ich glaube, von Anfang an ist hier die Haltung, dass alle Entscheidungen und Verantwortungen bei der Frau liegen und dass wir unterstützend helfen können, aber dass wir die Verantwortung nicht übernehmen, sondern dass die Frau von Anfang an die Entscheidungen selber trifft, was natürlich sehr neu ist für viele Menschen, die hier ankommen, aber das ist, genau, dadurch allein wird, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein einfach extrem gestärkt.
Mhm. Super. Und was wir auch hier tatsächlich hier im Haus die Besonderheit haben, dass hier Menschen zusammenkommen, die alle Ähnliches erlebt haben und sich auch da gemeinsam irgendwie rausentwickeln oder rauskämpfen, und das ist auch ein gegenseitiges Unterstützen. Also es sind auch nicht nur wir als professionelle SozialarbeiterInnen, sage ich mal, die Frauen unterstützen und unterstützen sich auch ganz viel gegenseitig und die empowern sich auch ganz viel gegenseitig und die sehen auch untereinander, die Frau ist schon ein halbes Jahr hier und die ist schon ihren Weg gegangen und die können sich die besten Tipps wahrscheinlich auch untereinander geben und nicht wir denen. Und das ist total schön auch zu sehen, dass da so eine solidarische Gemeinschaft irgendwie hier auch entsteht unter Menschen, die Gewalt erlebt haben.
Ja, für mich ist es ja so, dass ihr in meinen Augen Weltverbesserer seid, weil ihr dieses politische Engagement an den Tag legt, weil ihr den Frauen persönlich helft durch eure Frauenhäuser und das, was ihr dort vor Ort tut oder unterstützt. Ja, könnt ihr gut mit diesem Titel leben, Weltverbessererinnen ja eigentlich zu sein. Und was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird?
Ja, ich glaube, alle, die sich irgendwie engagieren in den kleinsten Momenten, in den kleinsten Vereinen oder Situationen, sind Weltverbesserer.
Genau.
WeltverbessererInnen, ja. Bestimmt auch wir und unser Verein und alle Frauen, die hier auch leben und das, was sie hier erleben, weitergeben, andere vielleicht unterstützen, nicht selber in die Situation rein zu geraten. Also genau, ich glaube, ja klar, irgendwie ist dieser Verein und alle Menschen, die darunter sich fassen, WeltverbessererInnen. Ich würde sagen, das habe ich ja auch schon in einer anderen Frage, glaube ich, gesagt, was es bräuchte, ist tatsächlich eine andere gesellschaftliche Struktur, die es ermöglicht, dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrem Alter, von ihrer Herkunft, von ihrer Religion selbstbestimmt und frei leben können. Das haben wir derzeit nicht. Und es braucht es, damit patriarchale Gewalt abgeschafft werden kann. Das hängt ja irgendwie alles immer miteinander zusammen. Und dafür kämpfen wir auf kleinen Wegen, in kleinen Situationen darum, dass das sozusagen für einzelne Menschen besser wird, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene wir Veränderungen erkämpfen.
Ja. Jamila, hast du auch noch Wünsche für eine bessere Welt?
Ich kann genauso mitgehen, wie Leo es gesagt hat.
Schön. Klasse. Auf einer Linie. Nun geht es in meinem Podcast ja nicht nur um soziales Engagement, was ihr da ja tagtäglich präsentiert in euren Frauenhäusern und mit dem, was ihr so auch politisch auf die Beine stellen wollt. Es geht ja auch um Nachhaltigkeit. Klar, das, was ihr tut, ist auch Nachhaltigkeit im Endeffekt, aber Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz. Wie kommt das in eurem Leben oder vielleicht auch bei euch in den Frauenhäusern vor? Gibt es dafür einen Platz?
Umweltschutz hängt natürlich auch gerade in unserer Welt von, sage ich mal, ökonomischem Kapital ab. Das sehen wir ja auch immer wieder. Wer kann sich Umweltschutz leisten, in welchen Situationen? Das haben wir natürlich hier im Frauenhaus oft auch damit zu tun, dass die Menschen vielleicht nicht das Geld haben, um immer nachhaltig zu sein oder sich zu verhalten oder damit auch nicht so viel zu tun haben, weiß ich nicht. Wobei, das ist ganz unterschiedlich. Manchen Menschen hier, die im Haus sind, denen ist Umweltschutz auch ganz wichtig. Bei uns und Kolleginnen ist es, glaube ich, unterschiedlich, aber wir alle finden das ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, den Umweltschutz und die Klimakrise, die aktuell eher sehr stark auch zu spüren zu bekommen, aufzuhalten oder zumindest zu reduzieren.
Und genau, was ich, glaube ich, dazu sagen kann, ist, dass wir mit den Kindern und den Jugendlichen, die hier sind, schon auch versuchen, da die Themen zu erarbeiten und die gewisse Literatur kaufen und ja, die Themen durcharbeiten und die Fragen beantworten und die irgendwie darauf vorzubereiten, dass das eine große Rolle spielt für uns und damit auch vielleicht irgendwann das Interesse bei denen geweckt wird. Aber ja, es ist natürlich sehr unterschiedlich und auch da sind wir, glaube ich, auch wieder der Überzeugung, dass das eine Entscheidung ist für jede Person selber, ob die sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder nicht.
Ja.
Und auch vielleicht aber auch gerade andere wichtige Themen sind, die einfach höher stehen.
Ja, logisch. Auf jeden Fall. Kann ich absolut verstehen. Nun habt ihr jahrelange Erfahrungen mit euren beiden autonomen Frauenhäusern und jetzt kommt ein drittes dazu. Gibt es da Dinge, die man optimiert, die man verbessert? Wird in dem dritten Frauenhaus irgendwas anders laufen als in euren anderen beiden?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass alle Geschlechter von Gewalt betroffen sein können. Darunter fallen dann ja zum Beispiel auch Transfrauen, Transmänner, nicht-binäre Menschen, Intermenschen. Und dafür braucht es aber auch bestimmte Räumlichkeiten, um diesen Menschen auch einen besonderen Schutz zu gewähren, eine Privatsphäre besonders auch. Das haben wir gerade im zweiten Haus nicht, das haben wir ja schon erwähnt. Und das dritte Haus soll aber die Möglichkeit schaffen, eben Schutzhaus zu sein für alle Geschlechter und eben nicht mehr auch unter diesem Namen von einem Frauenhaus zu fallen. Und da sind wir aber auch noch dabei, Konzepte zu erarbeiten, wie das gut realisiert werden kann. Aber das ist einfach auch eine Erfahrung aus einer gesellschaftlichen Entwicklung, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die sich nicht mehr als Mann oder Frau identifizieren. Und denen möchten wir einfach auch die Möglichkeit geben, Schutz zu finden. Und das wird sich im dritten Haus dann ändern.
Mhm, toll.
Also jetzt schon offen für in den anderen Häusern, aber es gibt eben keine geeigneten Räumlichkeiten eigentlich und auch keine ausgearbeiteten Konzepte dahin.
Ja. Also müsst ihr das sozusagen Learning by Doing machen.
Genau.
Okay. Finde ich ganz klasse. Dabei fällt mir nämlich ein, dass eine total nette Kollegin von mir, Franziska Pröll, hat neulich in der FAZ einen Artikel geschrieben über Männer, die unter häuslicher Gewalt leiden. Da gibt es wohl auch eine sehr geringe, aber es gibt eine Anzahl von Männern, die auch unter häuslicher Gewalt leiden. Ob es jetzt vielleicht auch in Homo- oder Hetero-Beziehungen ist, das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Aber insofern ist es super wichtig, was du sagst, nicht nur ein Frauenhaus anzubieten, sondern ein Schutzhaus, in dem halt jeder, der unter Gewalt leidet, Schutz finden kann.
Genau, es gibt auch Männerhäuser.
Ah, also da schau her.
In Köln gibt es auch eins. Ja. Es gibt deutlich weniger, genau. Bei uns geht es auch erstmal darum, um Flinterpersonen, also alle Menschen, die keine Cis-Männer sind, dass die bei uns auch Schutz finden. Ja.
Super, schön, dass ihr da so an alles denkt.
Ja, und was natürlich auch wichtig ist, Barrierefreiheit ist auch ein großes Thema. Ich meine, viele Frauenhäuser sind noch in den ersten Häusern, die irgendwann mal gebaut wurden vor 30 Jahren und die sind alle nicht barrierefrei gebaut. Und das ist auf jeden Fall auch bei den neuen Frauenhäusern ein Umsetzungspunkt, dass man sagt, okay, auch Menschen mit Behinderung sind auch oft betroffen von Gewalt und dafür gibt es einfach sehr wenig Schutzräume und genau, auch das soll realisiert werden.
Toll. Sehr schön. Weiter so. Hervorragend. Kommen wir mal kurz zu meiner letzten Frage, die ich immer stelle, ist die nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne? Habt ihr tolle Buchtipps für mich, meine Hörer und Hörerinnen?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Unseren Jahresbericht.
Ist ja so spannend, dass ich ihn gerne auf meinem Nachttisch liegen habe.
Ja, schon.
Okay. Wo finden wir den denn?
An jedem Kiosk frei erhältlich. Nee, Scherz. Kann ich euch zuschicken, dir zuschicken.
Nee, ist auch auf unserer Seite, auf unserer Website.
Auf unserer Website, ja.
Okay, die findet man auf eurer Website der Autonomen Frauenhäuser Köln.
Genau.
Super. Sonst keine Leseratten, ihr zwei?
Ich bin eine Leseratte jetzt so persönlich auch einfach.
Ja,
oder?
Darum geht es auch, ja.
Ich lese gerade ein Buch, was jetzt nicht mit Frauenrechten zu tun hat, aber es geht um Im Grunde gut, heißt das Buch, ist gerade sehr bekannt, glaube ich.
Ja, das ist ein sehr schönes Buch zum Beispiel.
Ist ein gutes Buch, kann ich empfehlen.
Mhm. Pünktlich jetzt zur letzten Frage stelle ich doch noch Sophie vor. Du bist Praktikantin aktuell bei den Autonomen Frauenhäusern hier in Köln und du hast einen wunderschönen Buchtipp für uns. Dann schieß mal los, liebe Sophie.
Ja, genau. Mir wurde zuletzt ein Buch empfohlen, das auch mit feministischer Literatur zu tun hat, also materialistischer Queer-Feminismus heißt das. Das ist von, ich glaube, Friederike Bayer heißt die Person. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Namen.
Okay.
Aber das ist einfach ein Sammelwerk von verschiedenen Theorien, die so materialistische Ansätze und queer-feministische Ansätze verbinden wollen und bringt so ein bisschen eine neue Perspektive in die feministische Zeit rein, die ich irgendwie so noch nicht so oft sehe, aber schon sehr viel danach gesucht habe. Ja, ist ziemlich gut. Ich habe es aber noch nicht zu Ende gelesen.
Okay, aber hört sich super spannend an. Vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Cool. Ja, danke. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch dreien jetzt zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Podcast-Interview und dass ihr die Autonomen Frauenhäuser Köln vorgestellt habt. Ich fand es super spannend, super interessant, mit euch darüber zu reden. Und ich drücke euch die Daumen, dass noch mehr Frauenhäuser in Köln realisiert werden können, dass ihr mit dem dritten jetzt erstmal parat kommt und weiterhin so viel Motivation und Engagement für eure Tätigkeit an den Tag legen könnt. Das ist richtig klasse. Also weiterhin viel Kraft und viel Power auf eurem Weg. Dankeschön.
Dankeschön. Wir haben uns auch gefreut, bei dir zu Besuch zu sein.
Ja, danke, dass du das Thema in die Öffentlichkeit rückst, damit ja auch. Ja.
Cool, freut mich sehr. Okay, tschüss.
Ciao, tschüss.
Und jetzt noch eine Information in eigener Sache. Der Weltverbesserer-Podcast geht in Sommerpause. Pünktlich zum 30. Juli ist er wieder da, mit einer super spannenden Folge zum World Overshoot Day. In Folge erscheint der Weltverbesserer-Podcast alle 14 Tage. Damit wir zwischen den inspirierenden, informativen und tollen Weltverbesserer-Podcast-Episoden alle auch mal Zeit zum Durchatmen haben. Ihr habt Feedback dazu? Jederzeit. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Und natürlich möchte ich mich auch für euer Zuhören heute bedanken. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.